Man setzt sich die Brille auf, man guckt erstmal, wo ist man jetzt gelandet? Ach, ich bin hier in einer Auto- und Motorradwerkstatt. Was sind hier eigentlich für Menschen? Und worum geht's hier eigentlich? Und ich stehe erstmal ja nur dabei. Ich bin ja, werde nicht in dem Sinne nicht sofort eingebunden. Kann man ja machen über Hotspots, also mit der Technik. Aber ich kann erstmal in dem geschützten Raum mir angucken, was passiert hier. Und ich kann mir auch angucken, wie es ausgeht. Ja. Und das war die Grundidee bei Erfolgreich Dual Virtuell.
Hör mal, das sind wir. Freunde von Nils. Mein heutiger Gast ist Bernd Schlierf. Er setzt sich seit Jahren für die berufliche Integration von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund ein. Sein Team nutzt modernste Technik, um Videos zu Sozialkompetenzen in dualer Ausbildung zu produzieren. Das hat sich auch gelohnt. 2023 wurden sie im Wettbewerb vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit einem Preis ausgezeichnet. Lieber Bernd, schön, dass du bei uns bist. Es ist heute Premiere, die erste Aufnahme im neuen Studio. Genau, ursprünglich waren wir ja bei uns im Büro und jetzt hier im NTB. Hast du gut hergefunden?
Erstmal hallo Felix. Ja, ich freue mich, dass ich hier sitzen darf. Ja, ich habe gut hergefunden. Ich war gestern schon, hatte einen Auftrag in der Region hier nebenan. Und da konnte ich ja den Weg schon mal erkunden, aber ich als alter Hannoveraner hab's nicht weit gehabt und wusste natürlich, wo ich hin muss. Alles gut.
Hast du denn schon mal eine Podcast-Aufnahme gemacht?
Nein, habe ich nicht, aber ich war auch erst davon ausgegangen, dass es Ton ist. Also, und aber als dann der Hinweis kam, keine kleinkarierten Hemden anziehen, da habe ich gedacht, okay, da ist doch was anderes, verbirgt sich dahin. Ja. Aber habe ich noch nicht, nein.
Okay, gut, dann ist das ja auch deine Premiere.
Ja.
Super, 2-1. Wir fangen an, starten mit der ersten Frage, kurz und simpel. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Gern. Mein Name ist Bernd Schlierf. Ich bin Ur-Hannoveraner. Ich bin in Hannover geboren, habe alle meine Ausbildung hier gemacht. Ich lebe mittlerweile mit meiner Frau wieder alleine, weil die Bengels aus dem Haus sind. Und sie sind natürlich manchmal da, aber in der Regel leben wir alleine. Meine Frau arbeitet auch Vollzeit immer und ich bin Freiberufler. Vom Grundberuf her kann man ja nicht sagen. Also Freiberufler machen ja sehr unterschiedliche Sachen und da bin ich im Bereich Prozessbegleitung, Konfliktmanagement unterwegs. Also der Ursprung war eher im Bereich Non-Profit, jetzt aber auch viel in Profitunternehmen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, also auch im Anschluss an die Pandemie sind viele Dinge eben auch liegen geblieben in Organisationen, die jetzt irgendwie angegangen werden, manchmal auch spät, aber und da bin ich so unterwegs, habe ein relativ großes Netzwerk und bin eher in Norddeutschland, also sagen wir mal bis Hessen so unterwegs, aber im Grunde genommen eher so in der Region Hannover. Ja.
Du arbeitest aber auch noch für das Institut für pädagogische Professionalität, richtig?
Ja, genau. Ich bin Gründungsmitglied im IPP, also dieser Name. Da kann ich ja auch ein bisschen was dazu sagen, wie der entstanden ist. Also das war, der Verein ist 2008 gegründet an der Leibniz-Universität Hannover. Und es war quasi aus einer Not heraus, weil das, was wir getan haben in einer sogenannten Projektgruppe, so wurde das immer genannt, und die Projektgruppe wurde gegründet von Professor Dr. Albert Ilien. Der ist leider schon jetzt mittlerweile 13 Jahre fast tot. Das ist mein Mentor gewesen, wenn man so will, weil er mich 1995 in diese Gruppe geholt hatte.
In welchem Arbeitsbereich war das zu tun?
Fachbereich Erziehungswissenschaften. Okay. Mhm. Ja. Ich als quasi nicht ausgebildeter Pädagoge, ich bin Magister, habe Deutsch, Englisch und Soziologie studiert, aber ich bin da trotzdem gelandet erstmal und diese Projektgruppe hat unterschiedlichste Projekte vorangetrieben. Wir wollten gerne an der Uni bleiben. Institut, wenn man Institut heißt, auch als Verein, dann hat man irgendwie eine Berechtigung, an der Uni zu sein, ne, weil da Institute sind. Und um ein Beispiel zu machen, wir haben, das war quasi eine Ergänzung zur Bildungsarbeit der Universität. Mhm. Und wir haben damals, ich glaube, daran wird es deutlicher, ein Kooperationsnetzwerk von Schulleiterinnen und Schulleitern gegründet hier in Hannover als die sich regelmäßig getroffen haben, alle 4-5 Wochen ungefähr, die dann gemeinsam Praxisreflexionen gemacht haben, also von uns supervidiert wurden und die auch Inputs bekommen haben von Albert Ehjen zu unterschiedlichen Themen, ne, zu bildungstheoretischen Themen und professionsspezifischen Themen. Und das ließ sich damals an der Universität nicht so richtig einordnen. Also die Uni macht ja Bildung und Forschung. Mhm. Forschung war das in erster Linie nicht. Natürlich war es auch Bildung und ja, so.
Und Beratung. So.
Ja, es ging dann sehr stark um Beratung, weil wir eben auch Pädagogik als ein sehr komplexes Konstrukt verstehen, nach wie vor, wo man mit unterschiedlichen Formaten, unter anderem auch Praxisreflexion oder auch Prozessbegleitung, also sich auf die Prozesse der Schulen einzulassen, auf die Entwicklungsprozesse eben unterstützen kann. Und das war immer so ein bisschen an der Uni nicht Fisch, nicht Fleisch, um das mal so zu sagen. Und da haben wir damals versucht, mit diesem Institut da zu bleiben. Das haben wir auch geschafft bis, ich weiß gar nicht, irgendwann wurden die Räume immer weniger. Das war nach dem Umzug in die Schlosswenderstraße.
Ja.
Ja, und jetzt ist es ein Verein, der natürlich auch digital arbeitet, also wenn wir uns treffen, aber der in dem Sinne
Räumlichkeiten gibt's
keine nicht. Räumlichkeiten mehr hat, weil das natürlich auch Kosten verursacht. Und wir versuchen immer auch, was das angeht, möglichst klein zu bleiben in dem Sinne und möglichst so das anzulegen, dass das, was wir tun, in den Projekten auch tatsächlich in die Projekte fließen kann. Ja. Und wenn wir Räume benötigen, dann schreiben wir es mit in die Anträge rein und dann haben wir gute Möglichkeiten in Hannover.
Ja. Auch und irgendwo. Wie groß seid ihr?
Es ist eine relativ kleine Einheit. Also wir sind im Moment, mein ältester Sohn, der ist Sonderpädagoge, der ist mittlerweile auch Mitglied. Wir sind
ganz freiwillig natürlich.
Ja, natürlich freiwillig und aus Rhein. Ich hatte ihn nur verpflichtet, während seines Studiums auch mal ein Seminar zu belegen bei unserer Präsidentin, Dr. Inge Roggenburg-Jargau, die den Verein ja jetzt anführt. Das hat er dann auch gemacht und da ging es natürlich auch um die Themen, die wir sonst so bearbeitet haben. Wir sind im Moment 7 Personen. Aus unterschiedlichsten Feldern. Ja, klar, da ist niemand angestellt bei dem Verein. Es ist eine kleine, schlagfertige Einheit, wenn man so will, wo es unterschiedliche Konstellationen gibt, in denen man zusammenarbeitet, je nachdem, was gerade so passiert. Und ja, das ist so. Wir haben auch einen Internetauftritt, kann man ja auch mal drauf gucken, dann sieht man, was die Leute sonst so tun. Und das ist also der Versuch, diesen Verein auch und die Arbeit am Leben zu erhalten. Und dann eben zu gucken, wo sind gesellschaftliche Entwicklung, wo wir als Verein auch unter Umständen tätig werden können, wo wir eine Idee haben, wo wir was entwickeln können, wo wir dann auch ein Projekt machen können.
Stichwort Projekt.
Genau.
Wie hieß denn euer erstes Projekt und was wolltet ihr damit erreichen?
Ja, das erste Projekt, also jetzt in Bezug auf das Team Brückenbauerinnen, das hatte so einen ganz sperrigen Namen. Wir haben uns damals, es war ja 2016, an der Kanzlerin orientiert, die gesagt hat, wir schaffen das. Also ich glaube, an diesen Satz erinnert sich jeder. Mhm. Und unsere Idee damals war, also wir haben uns natürlich auch das Feld hier in Hannover angeguckt. Alle haben sich startbereit gemacht, also alle Institutionen, Organisationen und Verwaltungen und haben geguckt, also da kommen ganz viele Menschen nach Deutschland, wie müssen wir da rangehen im Sinne von Integration. Mhm. Und ich kann mich noch gut entsinnen, es gab im März 16 eine Tagung, eine erste, also wurde eingeladen in die Verdihöfe. Das ist ja gleich neben der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Mhm. Und das war ziemlich gut besucht. Und damals habe ich das zusammen mit Dietmar Rose gemacht. Dietmar Rose ist leider verstorben, während der Projektlaufzeit, muss man sagen, also nicht während der ersten, aber jetzt vor 3 Jahren, 3,5 Jahren. Und Dietmar Rose war selber ausgebildeter Pädagoge, hatte selber einen Zuwanderungshintergrund, weil er kam aus Bayern, also damit hat er selber auch immer so ein bisschen Witze gemacht. Er kam aus Selb, aus der Oberpfalz und wollte damals als Lehrer unbedingt an der Glocksee-Schule arbeiten. Das war sein erklärtes Ziel, die Glocksee-Schule am Ende vom Maschsee, die damals ja auch von Oskar Negt begleitet wurde, dem großen deutschen Soziologen, und hat dann seine Familie quasi verfrachtet nach Hannover und ist hier Lehrer geworden. Und wir haben uns das damals angeguckt, also diese Tagung, haben uns angeguckt, wer ist da eigentlich alles, wer unternimmt hier was, und hatten dann die Idee, wir wollen ein Team gründen aus Menschen, die hier nach Hannover kommen, von denen wir selber den Eindruck haben, die sind sehr proaktiv und sehr entwicklungsattraktiv. Also die kommen schon aus ihren Ländern, auch wenn die durch die Flucht und die Fluchtsituation waren ja auch sehr belastend in der Regel, muss man sagen. Die haben eine Idee, wie die sich hier in diese Gesellschaft reinwühlen. Das war so unser Ausgangspunkt. Also ein Team zu gründen aus verschiedenen Ländern, die wir dann gemeinsam einsetzen als ein Element in der hannoverschen Integrationslandschaft. So haben wir das auch beschrieben in dem Projektantrag damals für den Gesellschaftsfonds Zusammenleben. Den gibt es ja in dieser Form nicht mehr. Das hat sich ja gewandelt. Dieser Fonds war ja ein Instrument aus dem lokalen Integrationsplan, den Stefan Weil als Oberbürgermeister seinerzeit in Hannover hier eingesetzt hatte, damit Integration besser funktionieren kann. Und der GFZ fand unsere Idee klasse. Die war in der Regel, hat der GFZ seinerzeit auch Projekte von Migranten-Selbstorganisationen in erster Linie gefördert. Wir waren jetzt keine Migranten-Selbstorganisation, aber wir hatten diese Idee und so konnten wir starten mit dem Team. Und haben dann das hat eine ganze Zeit gedauert, ehe das dann auch dieses Bewilligungsverfahren gelaufen ist. Und in 17 konnten wir anfangen, das Team zusammenzustellen. Und das ging dann auch relativ schnell.
Wie viele waren mit dabei?
Also zu Beginn waren es gleich 10, 12 Leute, die kamen zu uns wurden quasi geschickt aus den ehrenamtlichen Nachbarschaftskreisen der Stadt Hannover. Die waren ja sehr gut aufgestellt. Der Nachbarschaftskreis Mitte, den es ja heute auch noch gibt, hat ja von Anfang an sehr professionell gearbeitet und war auch ein großer Kreis. Und die haben natürlich Geflüchtete oder die Menschen, die hier in Hannover angekommen sind, betreut, begleitet, unterstützt. Und als wir auf die zugegangen sind und gesagt haben, habt ihr nicht welche, wo ihr denkt, Mensch, das sind so richtige, die gehen so richtig nach vorne. Ja, ne? Und die gesagt, ja klar, die können wir euch mal vorbeischicken, dann könnt ihr euch mal mit denen unterhalten. Mhm. Und
gab es sprachliche Hürden?
Natürlich gab es eine Sprachbarriere zu Beginn. Mhm. Ja, die allerwenigsten haben auch Englisch gesprochen. Aber das, was wir vermutet haben oder das, was unser Kriterium war, also wir suchen Menschen, die richtig, wenn die hinfallen, stehen die halt wieder auf und gehen weiter, ja, und die haben eine Idee. Das hat sich dann bewahrheitet auch, weil zu dem Zeitpunkt, als wir die kennengelernt haben, hatten die sich mit der Sprache schon so auseinandergesetzt, dass wir uns mit denen so unterhalten konnten. Also zumindest vermitteln konnten, was unsere Idee war. Und die Idee war ja, dass wir sie einsetzen, weil sie zu dem Zeitpunkt ungefähr schon ein Dreivierteljahr in Hannover waren, auch schon schon ein bisschen die Institutionen kennengelernt hatten, auch schon ungefähr wussten, wie das hier läuft, dass wir sie einsetzen an Gemeinschaftsunterkünften in der Stadt Hannover, wo Menschen ankommen, die so noch gar nicht wissen, wo sie gelandet sind, was das für Menschen um sie herum sind. Das sind ja alles Professionelle gewesen, die auch einen Auftrag hatten. Und das war so der erste Einsatz der Brückenbauerin, so eine Erstinformation zu machen über die Stadt, über die Ämter, über die Funktionen, also um ein Beispiel zu nennen. Sozialarbeiterinnen sind in der Regel, also ihre Funktionen, nicht bekannt gewesen. Und viele in den Unterkünften damals haben sehr vorsichtig darauf geguckt, weil sie nicht einordnen konnten, was das für Menschen sind, was die von ihnen wollen. Mhm. Also sie wollten ihnen ja helfen, sie unterstützen, aber das kannten sie eben als Konzept nicht aus ihren Herkunftsländern. Ja. Da konnten die Brückenbauer sagen, also da könnt ihr ganz beruhigt sein. Und das hat natürlich in der Regel in den Sprachen der Herkunftsländer stattgefunden.
Ja, hat man ja auch eine ganz andere Verbindung zu einem Menschen, der einfach
die ja, eigene genau. Sprache. Das war ja die Idee, also so ein klassisches Peer-Konzept oder zu sagen, ihr könnt auf Augenhöhe miteinander sprechen, das Vertrauen ist größer, wenn dann zwei ältere Herren mit weißen Haaren oder keinen, also Dietmar Rose, der hatte eine Vollglatze, ankommen, dann ist da auch erstmal so eine Hürde. Und wir sind ja auch immer nur dabei gewesen, also wir haben dann von vornherein immer versucht, das Team nach vorne zu schieben, die machen zu lassen und tatsächlich im Nachhinein zu gucken, auch im Sinne von Praxisreflexion oder Supervision, was ist da eigentlich passiert? Wie ist es euch gegangen in den Situationen? Wie habt ihr die Situationen erlebt? Was denkt ihr, muss man vielleicht verändern an unserem Zugang, an dem ganzen, also an dem Prozess, den wir da initiiert haben? Das ist ja immer im Nachhinein gelaufen mit dem Team, auch in regelmäßigen Abständen. Und während dieser Veranstaltung ist es ja auch immer wieder dazu gekommen, dass wir informiert haben über die Gesellschaft. Also wir hatten ganz Also um ein Beispiel zu nennen, was ist das eigentlich mit dieser Gebühreneinzugszentrale? Also das war ein späteres Thema. Warum müssen wir hier Geld dafür zahlen, dass Medien funktionieren? Yeah. Ja, und dann, also da gab es eben kein Wissen drüber und das war ein wichtiges Thema und so haben wir immer wieder auch so inhaltliche Inputs ins Team gegeben.
Ne? Ja, schön. Genau, du hattest vorhin angesprochen, dass ihr über den Gesellschaftsfonds Zusammenleben gefördert worden seid. Und seit 2018 ist ja die Beschäftigungsförderung der Region eurer Hauptförderer und darüber hinaus ist ja die REFA.
REFA GmbH.
Ja, genau. Auch ein langjähriger Partner. Ja. Geht dir das Thema Fundraising an? Erinnerst du dich an die Anfangszeit, in der ihr ja auf Förderer zugehen musstet? Wie war das? So gab es Herausforderungen mit der Finanzierung des Projekts?
Also ich muss noch mal ganz kurz ausholen, in der Zeit, wo Albert Ilje noch die Fäden in der Hand hatte und den Verein geleitet hat, waren es natürlich ganz andere Förderzusammenhänge, in denen wir unterwegs waren. Das waren teilweise große Bundesprogramme, die auch zuallererst im Bereich Pädagogik angesiedelt waren. Und das hatte eine ganz andere Dimension. Also da gab es auch Projekte, die hatten dann 200.000 Euro im Jahr Budget oder bis hin zu einer Million. Also ich kann mich entsinnen, da war ich auch schon mit in der Gruppe. So ein Riesenprojekt, Entwicklung pädagogischer Schulprofile. Das war so der Versuch im Bildungssystem, die Eigenverantwortlichkeit der Bildungsinstitutionen zu begründen. Wir haben später dann, wir sind ja dadurch, dass ich Freiberufler bin und das, also ich will nicht sagen nebenbei mache, aber das ist schon ein wesentlicher Teil meines Tuns. Aber man muss ja immer gucken, dass man das niedrigschwellig hält, dass man die Verwendungsnachweise auch versteht und dass man die ausfüllen kann, dass das mit der Buchführung alles klappt und sowas. Und deswegen sind wir immer auf der Suche gewesen nach Möglichkeiten, wo man natürlich Projekte machen kann, wo man auch Summen einwerben kann für das, was man tun will, aber eben klein. Und ich kann mich entsinnen, beim GFZ war das ja so, die haben auch nicht viele Gelder vergeben, das war eine Anschubfinanzierung. Und das hatten wir auch irgendwie falsch verstanden, weil nach dem ersten erfolgreichen Projekt, ja, das war wirklich sehr erfolgreich, die Stadt hatte uns eine Unterkunft zugewiesen, wo wir anfangen sollten, das hätte denen auch gereicht, einfach um dieses Modell mal zu testen. Wir haben dann noch eine zweite dazugenommen und dann war es so, dass die Nachfrage nach dem Team oder die Anfrage an das Team, das wurde immer mehr, sodass wir, weil es gab ja viele Gemeinschaftsunterkünfte in der gesamten Region und ich weiß gar nicht, wie viele es in Hannover damals gab, also das war ja auch schon jede Menge und dann waren wir davon ausgegangen, die machen das jetzt weiter. Also ist ein super Projekt. Und da gab es sicherlich auch Missverständnisse in der Kommunikation mit dem Gesellschaftsfonds. Das ist ja damals eine Jury gewesen mit 4 Leuten, die das auch bewertet haben. Und dann standen wir auf einmal da und hatten keine Förderung mehr und hatten aber schon eine Co-Förderung bei der Beschäftigungsförderung eingeworben. Oder wir waren im Antragsverfahren und das war eigentlich schon auf einem guten Weg. Und ja, ich kann mich entsinnen, wir waren dann zur Sitzung eingeladen. Das ist ja das Team von Oliver Brandt jetzt, was da für verantwortlich ist, also die diese Sachen fördert. Und wir saßen da zusammen. Und damals war es allerdings noch nicht Oliver Brandt als Leiter, das war noch jemand anders. Das war Herr Biederbeck, so eine graue Eminenz in Hannover. Also jemand, der auch unheimlich gutes Wissen hatte über alle möglichen Zusammenhänge. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben noch keine Förderung vom GFZ. Und dann hat Dietmar Rose, erinnere ich mich noch ganz genau, da angerufen bei der Juryvorsitzenden. Und da hat die gesagt, nee, wir fördern sie nicht. Aber die hatten das uns auch noch gar nicht mitgeteilt.
Ja.
Sondern die haben einfach gesagt, nee, also aus den und den Gründen. Und da ist uns erst so klar geworden, dass das eine Anschubfinanzierung war, dass da ganz andere Zusammenhänge sind. Da waren wir vielleicht auch wirklich noch semi-professionell, muss man sagen. Und sind so dann eben zu Dr. Burmeister gekommen. Wir hatten die Empfehlung, aber tatsächlich, glaube ich, von Frau Dr. Seckler, die diese Jury beim GFZ geleitet hat. Ja, und dann haben wir da gesessen im Tiethof und Herr Burmeister hat gesagt, ja, das ist ja ein super Projekt und was kann ich für Sie tun? Und zu dem Zeitpunkt gab es ja noch verschiedene Stiftungen, die Stiftung Helfen beispielsweise. Und dann hat er gesagt, hier können Sie gleich einen kleinen Betrag bekommen und über einen weiteren Betrag müssen wir in der Stiftung verhandeln, müssen wir gucken, ob das funktioniert. Und so sind wir auch an die REFA GmbH letztlich gekommen, weil wir schon auch den Eindruck hatten, je mehr Förderer es sind, desto besser ist es im Grunde genommen. Und die REFA...
Sind die in der Region?
Die sind in, sitzen in Gotshorn, ist ein Familienunternehmen, machen biologische Arzneimittel und der Geschäftsführer ist, macht unheimlich viel im sozialen Bereich, macht, schiebt selber viele Projekte an, bindet die Mitarbeitenden auch immer dabei ein. Und die sind ja immer mit einer kleinen Summe dabei, aber sie sind kontinuierlich dabei. Und auch für die Firma ist es natürlich mittlerweile ein wesentlicher Teil. Also die schreiben über das Team Brückenbauerin in ihren Newslettern. Da wird immer mal wieder berichtet, was tut das Team so.
Wie bindet man so einen Partner?
Ja,
also was macht ihr
genau, über Gespräche. Also ich bin regelmäßig mit, frage ich den Geschäftsführer, ob er Zeit für einen Kaffee hat. Also jetzt nicht, dass ich da jeden Montag bei ihm sitze, aber wenn so Meilensteine sind im Projekt auch, dann setzen wir uns eine Stunde zusammen, überlegen. Und in diesem neuen Projekt, was wir demnächst starten, 360 Grad Brücken bauen, ist die REFA nicht nur mehr kleiner Förderer, sondern sie wechselt auch auf die operative Ebene. Mhm. Und das ist eine Idee, also das heißt, jetzt geht es ja darum, in dem neuen Projekt Auszubildende zusammenzubringen mit Schülern aus Berufseinstiegsschulen der BBS und unserem Team. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Mhm. Und unsere Idee war es, die von Björn Bratmüller und mir, wir können doch eigentlich die Auszubildende der REFA damit einbinden und die REFA damit nochmal anders in das Projekt einbinden. Also das ist, wenn sie es nicht wollten, würden sie es nicht tun. Also die Unternehmen sind ja doch sehr selbstbewusst, haben ihren eigenen Kopf.
Ja.
Aber wenn in solchen Gesprächen dann so Ideen entstehen und man spinnt die weiter, dann ist das auch eine gute Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum hinweg so Förderer auch bei sich zu behalten.
Ja, total.
Denn die tun es, weil sie einen Benefit davon haben. Und was der Benefit auch ist, den muss man ganz offen besprechen. Also was verspricht sich so ein Unternehmen davon, wenn sie in so ein Projekt investiert oder wenn sie über einen längeren Zeitraum mit dabei sind.
Ja. Welchen Tipp würdest du anderen Vereinen geben im Thema Fundraising?
Also meine Erfahrung ist einfach, und das hat sich aber auch erst entwickelt im Laufe der Zeit, wirklich reinzugehen, also offen reinzugehen, anzurufen, eine E-Mail zu schreiben, nach einem Gesprächstermin zu bitten, die Idee einfach vorzustellen. Weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich habe immer gedacht, ach Mensch, die haben ganz andere Dinge zu tun und deren Auftrag ist es, Geld zu verdienen. Und es dreht sich ja auch viel darum, ist ja völlig klar. Aber genauso ist es so, dass die Unternehmen sehr breit aufgestellt sind, was so gesellschaftliches Engagement angeht.
Ja.
Sie sind sowieso mittlerweile, muss man sagen, viel bereiter, nach außen hin zu dokumentieren, dass sie ein offenes Unternehmen sind,
ja,
ne, dass
sozial engagiert,
dass sie unheimlich viel tun, jetzt im regionalen Bezug oder wie auch immer. Und nach meinen Erfahrungen gibt es eine große Chance, dass es immer auch ein Interesse gibt bei den Unternehmen und das hat was mit dem eigenen Benefit zu tun. Also und da muss man einfach rankommen, da kann man auch nachfragen. Und man kann sich ziemlich sicher sein, dass da eine große Auskunftsbereitschaft ist und dass man dann auch daran weiterarbeiten kann.
Ja, ihr habt ja auch in dem Projekt weitergearbeitet. Also ihr hattet ja erst das anfängliche Projekt mit Wir schaffen das und das hat sich dann ja weiterentwickelt.
Das hat sich weiterentwickelt, genau. Es war dann ja so, dass das Team, also es hat sich dann zum zweiten Mal quasi bestätigt, was unsere Suchbewegung am Anfang war, als wir nach den Menschen gesucht haben. Im Ende 17, also im Spätsommer, sagten einige, ich gehe jetzt in eine duale Ausbildung. Und wir haben selber damals, Dietmar Rose und ich, gesagt, meinst du, das ist so eine gute Idee, nun warte erstmal ab. Aber es war auch bei den Unternehmen zu dem Zeitpunkt anders. Die Unternehmen hatten eine hohe Bereitschaft, zu sagen, wir nehmen diese Menschen rein.
Bitte? Woher kamen die Unternehmen? Also wie viele waren
Ausbildende da? Unternehmen hier aus der Region. Also Ausbildungsbetriebe, die tatsächlich im dualen System ausbilden, mit sehr unterschiedlichen Kammern zusammen, ob das jetzt IHK ist, Handwerkskammer oder Landwirtschaftskammer. Ne? Die Bereitschaft war groß und die Unternehmen selber noch gar nicht so sehr auf die Sprache geguckt. Das ist erst später entstanden, ne? Als man die Erfahrung gemacht hat, auch also berufsbildende Schule ohne ein Niveau B1 oder B2, das ist schon eine echte Herausforderung. Zu dem Zeitpunkt damals haben die gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also komm, wir fangen doch erstmal an und so.
Ja.
Und so wurden unsere Brückenbauerinnen in relativ kurzer Zeit, also die sind dann, es hat auch zu dem Zeitpunkt niemand seine Ausbildung in der Probezeit abgebrochen aus unserem Team, was eher ungewöhnlich ist, weil die Abbruchquoten in der dualen Ausbildung sind seit Jahrzehnten festgetackert zwischen 20% und 25%. Das hat sich auch nicht gewandelt. Mittlerweile sind die bei der Zielgruppe, von der wir sprechen, Menschen, die nach Deutschland kommen, auch höher. Zu dem Zeitpunkt war das nicht so und so haben die relativ viele Erfahrungen schon sammeln können. Im Betrieb, in sozialen Situationen, in der berufsbildenden Schule. Und so wandelte sich im Grunde genommen deren Gegenstand, über den die berichtet und informiert haben. Das wurde dann nämlich das Thema duale Ausbildung. Also meine Erfahrung in der dualen Ausbildung, im Praktikum, in der Arbeit. Und so ist das nächste Projekt, was wir dann angeschoben haben, blieb so von der Grundstruktur ähnlich. Also wir sind an Gemeinschaftsunterkünfte gegangen mit dem Team zusammen. Die waren dann in Ausbildung, nicht alle, aber ein Großteil. Und in den Unterkünften saßen junge Menschen, die die deutsche Sprache noch nicht so richtig gut konnten, die in einer ganz anderen Situation waren, was das anging, die sich aber dafür interessierten für dieses System. Weil das deutsche, also das duale Ausbildungssystem ist ja sehr speziell. Das gibt es ja in der Form eigentlich nur nochmal, also ähnlich in der Schweiz vielleicht. Und das kennen die in der Regel nicht. Und die hatten aber ein großes Interesse, was zu erfahren. Und so sind wir immer zu den Sozialarbeiterinnen der Unterkünfte gegangen, haben gesagt, wir haben hier das Team. Sorgt ihr dafür, dass die jungen Menschen aus den Unterkünften hier zusammenkommen? Und dann können wir die zusammenbringen und dann können da alle Fragen geklärt werden. Die können in so ein, in so ein Begleitung, Coaching, so ein Mentoring-Verhältnis gehen und können sich miteinander verbinden über WhatsApp oder wie auch immer, wenn es weitere Fragen gibt. Ja. Und das war der Kern des Projektes Profit, das ist der Kurztitel. Also es ging nicht, also das mit dem Titel versuchten wir zu spielen. Dietmar Rose war da ganz groß, diese Titel zu entwerfen. Also sie sollten ja alle davon profitieren, auch die Brückenbauer. Auch die jungen Menschen an den Unterkünften sollten profitieren. Und es ging natürlich Profit, da denkt man immer auch an, man verdient Geld und man hat am Ende des Monats was über. Ja. Und zu dem Zeitpunkt in dem Projekt ist das, sind wir an insgesamt 11 Unterkünften gewesen in der Region. Also das war ein Bedarf da, ganz offensichtlich. Und wir waren dann mehrfach da. Es wurden dann auch so kleinere Prozesse aus diesen ersten Besuchen an den Unterkünften. Ja, und es war eine erste Information, wenn man so will, über duale Ausbildung.
Ja, also das genau war ja jetzt Profit und Profit hat sich dann ja noch mal weiter.
Ja,
genau. Erfolgreich dual.
Ja.
Was war da so der Unterschied oder was?
Um es auf den Punkt zu bringen, der Unterschied war, wir sind nicht mehr an die Unterkünfte gegangen, sondern wir haben quasi selber gesagt, wir legen die Latte ein bisschen höher und machen eine zentrale Veranstaltung, wo die Menschen aus den Unterkünften auch hinkommen müssen. Also wir nehmen so ein bisschen von der Dienstleistung, von dem Service-Gedanken weg, sind dann damals in die Weiße Rose gegangen, in Hannover-Mühlenberg. Also ein Stadtteil, ein Kulturzentrum, was relativ neu war, weil die benachbarte IGS dort neu gebaut worden ist, die Leonore-Goldschmidt-Schule. Und hatten da super Räumlichkeiten mit allem drum und dran. Das floss dann natürlich in die Projektgelder ein. Wir mussten ja dafür sorgen, dass wir da die Mietrechnung bezahlen können. Ja. Das war aber ja nicht so viel. Und dort haben wir eine Lernwerkstatt durchgeführt, so haben wir das genannt. Die hatte 4 Module. So ein Modul muss man sich vorstellen, da kamen immer 35 Menschen zusammen, 16 Brückenbauerinnen, 16 Teilnehmende, die sich interessieren, in Ausbildung zu gehen, ein Experte oder eine Expertin zu verschiedenen Themen und Rainer Krüger dann jetzt, also mein neuer zweiter Projektverantwortlicher, oder wir machen das jetzt gemeinsam schon eine ganze Zeit, und ich, und so war die Konstruktion. Und die Themen waren: das erste Modul war ein Ausblick über das Ausbildungssystem, überhaupt erstmal Informationen. Und das zweite Thema war Herausforderungen und Schwierigkeiten in der dualen Ausbildung. Mhm. Da ging es dann viel um die Situation in der berufsbildenden Schule, bis hin zum Schluss Bewerbungsmappencheck. Also wir gucken an, was habt ihr für Unterlagen, ist das vollständig und. Man muss sich das so vorstellen, das war immer so 3,5-stündige Veranstaltungen, wo es am Anfang auch immer einen Input gab von den Expertinnen. Dann gab es natürlich die Möglichkeiten nachzufragen. Dann war immer ein Part, wo die Brückenbauerinnen berichtet haben aus ihren Erfahrungen. Und dann sind die in so eine Art Coaching gegangen, also so bilaterale. Und da musst du natürlich auch immer gucken, so wie passt das zusammen. Dadurch, dass im Team ganz viele verschiedene Ausbildungen auch schon präsent waren, gab es natürlich die Möglichkeit, Natürlich kann man sich dann nicht über die ganzen 300 Ausbildungen, die es so gibt, oder es sind ja sogar noch mehr, informieren. Aber zumindest das, was im Team vorhanden war, da konnten die Teilnehmenden gucken, was machst du da eigentlich?
Was, ist was so war das? So vertreten an Ausbildung?
Mechatroniker beispielsweise, auch aus dem IT-Bereich, aus dem Pflegebereich natürlich, aus dem landwirtschaftlichen Bereich, also die sogenannten grünen Bereiche sind dabei gewesen. Elektriker, also Elektroniker sagt man jetzt dazu. Ne? Und das sind so die Ausbildungen, die unsere Brückenbauer auch verfolgt haben und dann ja auch letzten Endes, deswegen ja der Titel erfolgreich dual, auch abgeschlossen haben.
Also wie war so das Verhältnis zwischen weiblich-männlich oder also?
Zu dem Zeitpunkt im Team muss man sagen, überwiegend junge Männer. Mhm. Das war eben die Situation, die sich damals dargestellt hat. Mhm. Wir hatten auch Frauen dabei, ein, zwei, aber das war eher noch der geringere Teil. Bei den Teilnehmenden war es manchmal so, sagen wir mal, zwei Drittel junge Männer, ein Drittel schon Frauen. Das hat sich ja auch gewandelt im Laufe der Zeit.
Ja. Das wollte ich gerade fragen. Ja.
Also klar, wir hatten jetzt gerade in der letzten Projektphase erfolgreich dual virtuell. Mhm. Also erfolgreich dual virtuell, aber da kommen wir vielleicht noch zu.
Ja, da kommen wir gleich zu.
Hatten wir auch so ein bisschen den Auftrag von der Beschäftigungsförderung, guckt doch mal, dass ihr so ein bisschen guckt so klischeefrei und dass ihr Frauen da mit reinbekommt. Ne? Also dass ihr da die Möglichkeit bietet, dass die auch reinschnuppern können ins Projekt. Und das haben wir auch gemacht und es sind ja mittlerweile auch noch mehr Frauen ins Projekt reingekommen, weil die einfach über diese 360-Grad-Technik die Möglichkeit hatten, niedrigschwellig mit ins Projekt reinzukommen. Wenn wir gedreht haben, haben wir denen das Angebot gemacht, kannst du einfach mitfahren, guck dir das an, du bist zu nichts verpflichtet, ne, und das haben die genutzt, also diejenigen, die jetzt dabei sind. Und sind sehr technikaffin, muss man auch dazu sagen. Also die jungen Frauen, die wir da jetzt haben, die kümmern sich auch am liebsten um die Technik. Mhm. Also Kamera aufbauen, die Tontechnik und Lichtverhältnisse und sowas.
Ja. Stichwort erfolgreich. Wie hoch ist die Quote, sag ich mal, bei euch, die, die erfolgreich einfach abgeschlossen sind, die in duale Studienausbildung gegangen sind.
Du meinst von den Teilnehmenden, oder?
Ja.
Das können wir gar nicht überblicken. Also das, was das Team bei erfolgreich dual gemacht hat, das war ja auch der Versuch, diesen Übergang, also manchmal von der Schule, weil die noch zur Schule gegangen sind, auch weil sie schulpflichtig waren, in die duale Ausbildung herabzusetzen, also da möglichst die Hürden wegzunehmen und die Fallstricke. Mhm. Es sind damals, das weiß ich auch, welche in Ausbildung gegangen, beispielsweise ins Bäckereihandwerk, also auch schon in Berufe, die jetzt nicht unbedingt mehr an so gerne angewählt werden, ne, von jungen Menschen, die hier in Deutschland geboren sind und im Bildungssystem groß geworden sind. Aber das kann ich ganz schlecht sagen. Ich kann es fürs Team sagen, im Team, das, was die Teammitglieder verbindet, ist das Thema duale Ausbildung. Mhm. Also die haben im Grunde genommen alle eine duale Ausbildung absolviert. Die meisten sind ja jetzt schon 3 Jahre durch, haben dann auch schon, also haben auch alle natürlich gleich eine Anschlussstelle bekommen. Erstmal bei ihrem Ausbildungsbetrieb. Das ist ja beispielsweise, warum wir samstags drehen müssen, weil unter der Woche funktioniert das überhaupt nicht, weil die alle in Arbeit sind und dann haben sie noch ihre Familien teilweise nachgezogen und es sind ja auch schon eine ganze Reihe eingebürgert mittlerweile, weil so die 7 Jahre dann irgendwann, man sagt ja ungefähr so 7 Jahre, weil die vorbei waren.
Ja.
Und wenn ich jetzt nochmal genau gucke, es sind jetzt noch 2, 3, die so in der letzten Phase der Ausbildung sind, von denen, die jetzt da sind. Aber es kommen ja auch immer wieder neue junge Menschen dazu, die sich einfach interessieren für diese Arbeit, denn es ist eine ehrenamtliche Arbeit. Aber die Teammitglieder wachsen natürlich auch durch das, was sie da tun. Das ist von Anfang an so, die bekommen eine ganz breite Brust sozusagen. Ne? Die bekommen viel Anerkennung und viel Wertschätzung und können sich ausprobieren. Und das ist für viele eben auch ein Anreiz, dann in so einem Team dabei zu sein.
Also kann man einfach auf euch zukommen und sagen, hier, ich habe Bock, ich möchte mitmachen.
Und das passiert regelmäßig. Also tatsächlich über die Beschäftigungsförderung, über die Netzwerke, die da sind, aber auch über andere Zusammenhänge, dass dann jemand anruft und sagt, ja, ich habe hier so richtig klasse junge Frau oder jungen Mann und kannst du dir vorstellen, dich mal mit denen zu unterhalten? Und das passiert dann immer. Das klappt nicht immer. Ne? Manchmal gibt es noch andere Hürden, aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall da.
Ja. Schön. Genau, das Projekt Erfolgreich Dual wurde dann ja nochmal weiterentwickelt.
Ja.
Hat es ja vorhin schon angesprochen, 360 Grad virtuell. Magst du dazu was erzählen?
Ja, gern. Also das war ja, Erfolgreich Dual lief während der Pandemie. Und in dem Projekt, ja, wo dieses Projekt lief, was ja auch gefördert war von der Region und auch gefördert war von der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung und REFA, hatten wir natürlich Schwierigkeiten, das umzusetzen, weil wir haben mal irgendwann nachgerechnet, von den 12 Projektmonaten waren 5 harter Lockdown und einer sogenannter Soft-Lockdown oder weicher Lockdown. Und wir haben ja diese Lernwerkstatt gehabt, also wo die zusammengekommen sind. Und es gab ja nicht nur einen Durchlauf, wir hatten 4 Durchläufe Lernwerkstatt, also 4x4 Veranstaltungen, 16 mit insgesamt 4x16 Teilnehmenden, sind 64 Teilnehmenden. Und wir haben natürlich die ganze Zeit versucht, das umzusetzen. Also ich kann mich entsinnen, Abstandsgebote. Wir sind dann in der die Leonore-Goldschmidt-Schule, die da direkt neben der Weißen Rose liegt, hat eine riesen Aula mit einem super Belüftungssystem. Und wir haben dann, ich habe noch Fotos davon, wir haben dann diese 35 Tische in der gesamten Aula verteilt, hatten ein Lautsprechersystem und haben dann versucht, mit dem Abstandsgebot diese Lernwerkstätten umzusetzen. Und
das hat geklappt.
Das hat geklappt, nicht durchgehend, aber wir mussten dann auch anfangen, digital zu arbeiten, auch mit dem Team. Das war ja auch erstmal so, dass wir überlegt haben, wir müssen uns mit denen verständigen, wir können uns aber nicht treffen. Wir mussten dann erstmal checken, haben die alle ein stabiles WLAN-Netz? Haben die auch ein Endgerät, mit dem sie an Zoom teilnehmen können? Ne?
Ja.
Sie müssen sich Zoom aneignen, wenn sie es nicht schon getan hatten. Also wie funktioniert so diese Plattform? Und so haben wir angefangen, mit denen auch digital zu arbeiten. Und am Ende dieses Projektes kam die Beschäftigungsförderung auf uns zu und hat uns tatsächlich gefragt, könnt ihr euch vorstellen, euch als Team mit der 360-Grad-Technik, man sagt immer virtuell, aber es ist nicht virtuell, weil virtuell, wir drehen unsere Videos in der echten Welt. Also die sind nicht programmiert, die sind nicht künstlich, sondern das, was wir erstellen, sind echte Welten. Und aber könnt ihr euch vorstellen, mit dieser 360-Grad-Technik zu befassen? Und Rainer Krüger und ich.
Hattet ihr zu dem Zeitpunkt irgendwie Kontakt mit dieser Technik?
Also ich nicht, Rainer Krüger auch nicht. Und unsere erste Antwort war, wir fragen das Team. Also wir fragen das Team und dann haben wir eine Zoom-Sitzung gemacht, weil wir einfach von denen wissen wollten, haben die da Lust zu, also können die sich vorstellen, sich da einzuarbeiten? Und die hatten natürlich auch Fragen, ne? Worum geht es da eigentlich? Und das Team hat gesagt, das ist doch super. Also ich glaube aber zu dem Zeitpunkt hatte vielleicht mal jemand aus dem Team so eine Brille aufgehabt, so eine VR-Brille, meist aber aus dem Spielekontext.
Ja.
Also ne, ich kann dann irgendwie so ein Spiel spielen da, was das auch immer ist. Und so, das war der Ausgangspunkt und dann haben wir gesagt, das machen wir. Und dann so mussten wir natürlich auch wieder eine Projektbeschreibung machen, was wollen wir da eigentlich tun?
Ja.
Und haben uns dann überlegt, unser Thema ist Sozialkompetenzen. Sozialkompetenzen in dualer Ausbildung. Und das kommt nicht von ungefähr. Also natürlich ist es für Menschen, die hier nach Deutschland kommen, schwierig, in den Betrieben selber erstmal anzudocken. Das hat zuallererst mit Zeugnissen zu tun, mit dem eigenen Ausbildungshintergrund. Ne? Und bin ich da in der Lage, sozusagen das da auch tatsächlich anzuknüpfen. Das hat auch mit der berufsbildenden Schule zu tun. Das heißt ganz klassisch mit Inhalten wie Mathematik und Deutsch und sowas. Es hat aber auch damit zu tun, wenn man dann in Ausbildung ist, gibt es immer schwierige, herausfordernde Situationen, die teilweise in Konflikte münden.
Ja.
Das kann mit dem Ausbilder sein, das kann mit dem Chef sein, das kann mit dem Kollegen sein, das kann auch mit Kundin sein. Und das war etwas, was wir gelernt haben während der Ausbildung unserer Brückenbauerin, dass das immer kritische Situationen sind und vielleicht kritischer als bei jungen Menschen, die hier in Deutschland geboren sind, weil die wissen um die Übereinkünfte, wie ist das zu lösen. Also die haben ein anderes, ist ja blöd, da vielleicht von Handwerkszeug zu sprechen, aber
ein anderes Gefühl,
die kennen andere Kommunikation und wissen, wie das geht, das ist bei den Menschen, die hier nach Deutschland kommen, eben in der Regel, kann man schon fast sagen, nicht so. Also wenn, ich will auch ein Beispiel nennen, das hat, fand ich immer ganz eindrücklich, es hat einer unserer Teammitglieder mal gesagt, Mustafa hat gesagt, von mir wird immer verlangt, dass ich Augenkontakt halte. Also wenn, auch wenn es schwierig wird. Wenn ich das in meinem Heimatland getan habe, dann habe ich dafür was auf die Finger bekommen.
Ja,
weil da ist es nicht angesagt, jemandem die ganze Zeit in die Augen zu gucken, insbesondere wenn es eine Hierarchie gibt.
Ja.
Und das sind so die Punkte, die wir dann wo wir uns vorstellen konnten, das auch in diesen Videos zu machen. Also unsere Brückenbauerin zu befragen, erinnere dich mal an schwierige Situationen in deiner Ausbildung. Was war das?
Und dann haben sie die Situation niedergeschrieben und ihr habt sie dann quasi...
Dann haben die sich erinnert und das sind ja sehr unterschiedliche Situationen, die wir in den Videos dargestellt haben. Manchmal auch so ganz profane. Also ich habe kein Geld bekommen. Wie gehe ich jetzt eigentlich damit um? Das kann immer passieren, dass in einem Unternehmen die Abrechnung nicht stimmt oder gar kein Geld da ist. Aber bis hin natürlich zu schwierigen Situationen mit Ausbildern, wo man das Gefühl hat, na, das hat jetzt schon auch ein bisschen so rassistische Züge oder sowas. Ne? Also ganz unterschiedliche Situationen. Wir haben die dann beschrieben, genau. Die haben das selber beschrieben. An der Stelle hat unser ältester Sohn als Sonderpädagoge hat so immer die Interviews geführt. Der ist für uns so ein bisschen wie so ein Link zum Team. Der ist ja auch noch recht jung, mit fast Mitte 20 und passt an der Stelle gut zu denen. Und der hat dann die einfach gefragt, schilder doch mal die Situation. Was ist denn da passiert? Wer war daran beteiligt? Und dann haben wir es quasi in so einem Rollenspiel, wenn man so will, in den Videos nochmal wieder aufbereitet. Das Wichtige ist, uns geht es ja darum, dass das, was wir beschreiben, dass das konstruktiv und produktiv endet. Also dass quasi, dass es eine Lösung gibt, ne? Dass der Konflikt gelöst wird. Weil darauf kommt es ja an, gute Beispiele zu bieten für diejenigen, die jetzt noch keine Erfahrung haben mit dualer Ausbildung, die diese Situationen auch nicht kennen, die aber irgendwann in solche Situationen kommen, weil sie natürlich über diese 360-Grad- Brille die Möglichkeit haben, in diesen geschützten Raum, in diese Situation mit reinzuspringen. Mhm. Also, ne, man setzt sich die Brille auf, man guckt erstmal, wo ist man jetzt gelandet? Ach, ich bin hier in einer Auto- und Motorradwerkstatt. Mhm. Was sind hier eigentlich für Menschen? Und worum geht es hier eigentlich? Und ich stehe erstmal ja nur dabei. Ich bin ja, werde nicht in dem Sinne nicht sofort eingebunden. Kann man ja machen über Hotspots, also mit der Technik. Aber ich kann erstmal in dem geschützten Raum mir angucken, was passiert hier. Und ich kann mir auch angucken, wie es ausgeht. Ja. Und das war die Grundidee bei Erfolgreich Dual Virtuell.
Und das wird auch gut angenommen, schätze ich mal.
Ja, jetzt kommen wir wieder in die Realität. Also wir sind ja, das Team ist ja dafür ausgezeichnet worden tatsächlich. Also Ende 2022 hat das Bundesbildungsministerium, weil ja da auch die Lockdowns gewirkt haben, hat dann gesagt, wir müssen digitale Berufsorientierung stärken. Das gibt es ja auch schon. Es ist ja, wenn man jetzt bei YouTube mal guckt, sich nach bestimmten Berufen umguckt, Mechatroniker, kriegt man Videos, auch 360-Grad-Videos vielleicht, wo gezeigt wird, wie funktioniert das eigentlich. Ne? Also wie sind vielleicht, was sind Werkzeuge und so und was wird da getan. Und dieser Bereich, den gibt es ja auch schon, den Bereich Sozialkompetenzen, also sich mit Sozialkompetenzen auseinanderzusetzen, das. Also ich will nicht sagen, dass wir es erfunden haben, aber da sind wir vorangeschritten. Ja, ne? Da haben wir gesagt, das tun wir jetzt, das wollen wir. Und dann hat die Ministerin so einen Wettbewerb ausgerufen, Anfang 23. Hat gesagt, wir wollen jetzt mal gucken, was gibt es so bundesweit für Konzepte. Wer hat sich da was ausgedacht? Und da hat dann Rainer Krüger gesagt, da bewerben wir uns, das ist doch super. Also man kann ja nicht mehr als scheitern, aber das ist ja auch nicht schlimm. Und dann haben wir... Also wir sollten dann Praxis nachweisen. Also können wir das schon mit Praxis unterlegen und haben dann zwei Workshops gemacht mit jungen Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, die so gar nicht technikaffin waren und haben denen in 3 Stunden quasi gesagt, das ist die Technik und habt ihr eure eigenen Anliegen und jetzt dreht doch mal ein Video. Und das war so super. Cool. Und das haben wir dann dokumentiert auch, haben uns mit diesem Konzept quasi dann beworben und sind dann ja ausgezeichnet worden. Letztes Jahr im Oktober, also es sind insgesamt 100 Konzepte eingereicht worden bundesweit. Wow. Mhm. Und es gab 9 Preise in 3 Kategorien und einen Sonderpreis. Und wir sind in Kategorie 1, also Stärken reflektieren heißt es.
Genau, Erkunden von Fähigkeiten, Stärken, Interessen.
Genau, sind wir ausgezeichnet worden. Was für uns auffällig war, wir sind ja dann in Berlin gewesen.
Ja, wie war das so für euch?
Ja, das war natürlich klasse, aber es war klasse, aber auch ein bisschen typisch, weil also das Ganze wurde organisiert vom BIP, vom Bundesinstitut für berufliche Bildung. Die sitzen ja in NRW und haben das für das Ministerium umgesetzt. Und dann hieß es ja, 2 Menschen können kommen. Ja, und normalerweise dann die Projektverantwortlichen. Ja. Und dann hat Rainer Krüger angerufen und hat gesagt, also wir müssen irgendwie eine andere Lösung finden. Wir haben hier dieses große Team, wir müssen mindestens so eine Delegation, so eine kleine zusammenstellen können. Ja. Und dann haben die auch gleich gesagt, total bereitwillig, natürlich. Schön. Und dann haben wir geguckt, wir konnten ja jetzt nicht alle mitnehmen, dann wäre es sozusagen, hätten wir einen großen Bus chartern müssen, haben dann so ein bisschen reingehorcht ins Team und haben aber gedacht, wir nehmen ein Gründungsmitglied mit. Okay. Das war, eigentlich wollten wir gerne Mustafa Musa mitnehmen, aber wir haben dann Mohamed Al-Asfur mitgenommen, weil der auch ganz früh im Projekt dabei war und immer dabei. Wir haben eine Frau, die relativ neu im Projekt war, mitgenommen, aber die sehr aktiv ist, Seriena. Und wir haben Amjad Kutob mitgenommen, das ist unser Technikexperte. Ohne den hätte dieses Projekt einfach auch nicht funktioniert, das muss man sagen. Der ist aus dem Westjordanland hier nach Deutschland gekommen, seine Familie lebt dort auch noch und hat bei Enercity nochmal eine Ausbildung gemacht. Also der kam schon als Bachelor hierher. Ja. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass er da wenig mit anfangen konnte. Mhm. Hat da noch eine Ausbildung gemacht und der ist so technikaffin, das ist so seins. Also man muss ja die Videos mit einer Profi-Software zusammenschneiden, die nennt sich VR Studio. Ja. Ich glaube, Amjad kannte die schon vorher, habe ich immer so den Eindruck gehabt. Der hat gesagt, da kann man das machen und das kann man machen und
Und wie war das so persönlich für euch, diese Auszeichnung entgegenzunehmen? So?
Es gab natürlich eine Laudatio, die kann man sich auch angucken nochmal auf unserer IPP-Seite, die haben wir da als Video eingestellt. Was wir gemerkt haben, wir waren das einzige Projekt, was quasi mit der, ich sag's mal, mit der Zielgruppe oder mit Mitgliedern der Zielgruppe selber das umgesetzt hat. Die anderen Sieger und Siegerinnen waren überwiegend, also in der Mehrzahl, AGs oder GmbHs, auch teilweise aus Berlin, also aus diesem Berliner Zirkel, die sich auf dem digitalen Berufsorientierungsmarkt auch mit ihren Produkten platzieren wollen. Für uns war das super natürlich. Ne? Es war also nicht, dass wir da einen Blumenstrauß gekriegt haben. Klar, das fanden die auch klasse, aber so dieses Ganze drumherum. Und dass wir das dokumentieren konnten und dass wir dann dieses Zertifikat hatten. Und das war schon eine richtig tolle Veranstaltung fürs Team insgesamt, weil das Team ja gemerkt hat, das, was wir tun, ist relevant und das wird wertgeschätzt. Und jetzt sind wir auch noch ausgezeichnet.
Das ist eine Bestätigung.
Ist eine Bestätigung für das, was die über Jahre ja getan haben. Und dazu haben wir noch ein Preisgeld bekommen, was wir jetzt in unsere Technik, also in das Equipment quasi nochmal investieren können.
Ja, welche Projekte stehen jetzt an?
Ja, jetzt ist ja also erfolgreich Dual Virtuell war dann zu Ende. Natürlich die Beschäftigungsförderung, für die ist das auch tatsächlich eine Bestätigung gewesen. Ich glaube auch die Stiftung, auch Herr Kurek und hat sich als unser Betreuer, hätte ich fast gesagt, ne, also als der Projektkoordinator da, hat sich glaube ich auch gefreut. Und die Beschäftigungsförderung hat dann natürlich auch gesagt, also man muss sich das so vorstellen, das ist ja eine relativ große Einheit von Dr. Brandt, die haben unheimlich viele Betätigungsfelder und sich jetzt selber, natürlich denken die sich auch selber Projekte aus und setzen die auch um, ja. Aber die sind, glaube ich, auch immer sehr froh, dass es so Projektträger gibt, mit denen sie verlässlich zusammenarbeiten, auch schon über einen längeren Zeitraum. Und ich habe damals mit Dietmar Rose von 12 bis 16 schon mal ein Projekt für die gemacht, damals noch unter Herrn Biederbeck. Also da gibt es schon einen langen Erfahrungsraum und die haben natürlich gesagt, wie macht ihr jetzt weiter? Also jetzt muss man ja quasi diesen Schwung mitnehmen.
Ja, voll.
Und haben wir gesagt, ja, da müssen wir mal überlegen. Das dauert ja immer auch so ein bisschen, ehe wirklich eine Idee da ist, wo man denkt, ja, das ist jetzt auch eine Weiterentwicklung und das ist keine Überforderung, auch nicht für das Team. Und es sind aber neue Aspekte mit drin. Und soweit sind wir ja jetzt. Der Antrag ist ja schon letztes Jahr gestellt worden. Die Beschäftigungsförderung hat den am 30.11. ohne Gegenstimme, was, glaube ich, auch ein Novum war, aber das hing wahrscheinlich mit der Auszeichnung zusammen, durchgewunken. Und kurz danach kam der Termin bei der Stiftung. Das hat sich jetzt so ein bisschen länger hingezogen. Das liegt, was ich verstanden habe, auch damit zusammen, dass die Niedersächsische Lotto-Sportstiftung unheimlich viele Anfragen hat. Also die sind eben als gut aufgestellter Player in dem Feld, werden sie, glaube ich, sehr wahrgenommen. Und dann, das erlebt ja jeder, ne, dass es fehlt hier und es fehlt da. Und es sind aber trotzdem Ideen da und trotzdem Projekte.
Total.
Und ja, da mussten wir das jetzt so ein bisschen rauszögern, aber das ist jetzt das neue Projekt, was wir machen, Brücken bauen. Das deutet das schon ein bisschen an, spielt natürlich wieder mit dem Namen Brückenbauerin, hatte ich vorhin auch schon kurz angedeutet. Also wir suchen jetzt Kooperationsbetriebe, 10 in Hannover, und die eben auf der Suche, also die erstmal selber ausbilden und die auch schon selber Leute haben, die einen Migrations- oder Fluchthintergrund haben. Mhm. Also die haben sie schon in Ausbildung. Ja. Und die ein Interesse haben, auch die Zielgruppe, mit der wir es zu tun haben, denn unser Team ist ja so, wenn man so will, das Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also wir gucken zuallererst nach Menschen, die hier nach Deutschland gekommen sind. Was nicht bedeutet, dass wir andere ausschließen, also die jetzt hier in Deutschland geboren sind, aber das ist zuallererst unsere Zielgruppe. Und wir gehen dann an die berufsbildenden Schulen ran. Es gibt ja insgesamt 11 berufsbildende Schulen in der Region. Die werden von der Region Hannover quasi gehalten, wenn man so will, und auch koordiniert von der Region. Und an diesen berufsbildenden Schulen gibt es sogenannte Berufseinstiegsschulen. Das sind eben Schulen, wo die haben 2 Klassen in der Regel und diejenigen, die in der 2. Klasse sind, und das sind eben auch vielfach Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die stehen quasi vor dem Übergang in duale Ausbildung. Und an die wollen wir jetzt ran. Denen wollen wir die Möglichkeit bieten, mit unseren Brückenbauern zusammen und mit den Auszubildenden aus den Betrieben diese Videos zu erstellen. Also wir nutzen quasi die 360-Grad-Technik nur als Mittel zum Zweck, weil die jungen Menschen sind alle total affin da.
Ja, voll.
Also das ist ja auch selbsterklärend und wir haben es jetzt auch kürzlich wieder erlebt, dann gibt man denen die Kamera und sagen, ach ja, okay, ne, und dann geht das sofort los. Und es ist also niedrigschwellig, alle können sich relativ schnell einklinken. Und in dieser Konstellation Azubis, Brückenbauerinnen und Schülerinnen aus den Berufseinstiegsschulen entstehen dann die Videos vor Ort in den Unternehmen und die Themen, um die es geht, die werden von den Azubis an die Schülerinnen vermittelt. Also so nach dem Motto, wenn du hier in diesem Unternehmen ankommen willst, andocken willst, ja, dann ist das und das und das wichtig. Darauf musst du achten. Das ist, ne, also die heben diese Themen, so kann man es ja sagen, in den Unternehmen selber und vermitteln sie dann. Und dann entstehen wieder Videos. Das Preisgeld investieren wir jetzt in zusätzliche Technik. Das heißt, wir können auch 2-3 Kleingruppen parallel drehen lassen, vielleicht mit einem Thema, da haben wir auch schon Erfahrungen mitgesammelt, oder mit verschiedenen Themen, das muss man dann sehen, sodass dann weiterhin diese Videos entstehen, die dann wiederum als 360-Grad-Erfahrungsräume für Schülerinnen in Schulen da sein können, die aber zuallererst ein Lerndokument für die Schülerinnen ist. Das ist das neue Projekt und in der Übergangsphase haben wir jetzt versucht, Kooperationsbetriebe zu finden. Die Lieblingsbar, Lieblingsfamilie wird hoffentlich jetzt ein Betrieb. Wir haben letztes Jahr schon in einem Hotel gedreht, B&B Hotel. Gibt es ja mehrere, aber in Altwarnbüchen gibt es 2 Häuser. Die Kette selber ist ja eine Kette, ist sehr affin auch zu sozialen Netzwerken. Und da können wir weitermachen. Und wir haben natürlich neue Betriebe, die sich jetzt schon eingeklinkt haben. Chemievertrieb Hannover ist so ein Kooperationsbetrieb, der da jetzt einsteigt. Güterverkehr Böhm in Langenhagen, die sehr aktiv sind auf den sozialen Netzwerken, die auch Auszubildende suchen. Cool. Beispielsweise die Refa, hatte ich vorhin schon gesagt, steigt da jetzt ein mit. Und habe ich jetzt noch einen vergessen? Ja, Ilfa GmbH, die machen so Halbleitertechnik. Die sitzen in Anderten. Also es gibt da ein großes Interesse.
Voll toll.
Und Rainer Krüger, also meine Aufgabe ist es eben, das vorzubereiten, die Unternehmen ranzuholen, denen die Rahmenbedingungen zu erklären. Und dann kann es irgendwann losgehen.
Ja, finde ich ganz viel Erfolg bei.
Ja.
Das wird gut. Ihr tut ja schon so super viel für diese berufliche Integration. Was kann die Zivilgesellschaft und was können wir einfach dafür tun?
Ja, das Thema ist ja aktuell und wird immer brisanter. Ne? Wenn man sich jetzt, wenn man nur mal den Fernseher anschaltet und guckt, nur dieses Stichwort Fachkräftemangel und
hat sich auch gerade im Kopf.
Ja, ich habe jetzt noch mal auch viel dazu gelesen, also jetzt nicht im Zusammenhang mit diesem Podcast, sondern auch für das Projekt. Wir haben in Deutschland 2,5 Millionen junge Menschen ohne Ausbildung. Ja, es kommen jedes Jahr mit jedem Abgang, also mit jeder Abgangsklasse aus der Schule kommen welche dazu. Wir haben so eine Gruppe, das ist auch durch die Pandemie ein bisschen beschleunigt worden, sogenannte NEETs, also wie immer ein englischer Begriff, also die nicht not in employment, entertainment or training, also Leute, die sich auch, junge Leute, die sich ausgeklinkt haben aus unserem System. Das sind mittlerweile 645.000 so ungefähr geschätzt, die auch nicht mehr alimentiert werden durch unser System. Und wir haben eine Alterspyramide, die in den nächsten, ich glaube, 13 Jahren 18 Millionen Babyboomer in Rente gehen lässt, wobei nur 11 Millionen nachkommen. Und wir haben ein Ausbildungssystem, was, ja, also die duale Ausbildung wird weltweit immer angepriesen als qualitativ sehr gut. Das ist auch so, ja. Aber tatsächlich, wenn man in die Strukturen guckt, an den BBSen guckt, da es gibt zu wenig Lehrerinnen. Die Infrastruktur passt auch nicht so richtig. Mhm. Und was die Gesellschaft tun kann jetzt, es geht ja auch darum, junge Menschen, die nach Deutschland kommen, dafür zu begeistern und die mit reinzuholen. Weil die sind eine Gruppe, mindestens eine Gruppe von denen, die aktiviert werden muss. Und ich glaube, es geht einfach darum, dafür wieder auch offener zu werden und sich überhaupt erstmal damit zu befassen. Und das ist natürlich schwierig unter den aktuellen politischen Bedingungen. Ne? Solange es eine Partei wie die AfD gibt, die eben eine ganz andere Idee davon hat, und man das Gefühl hat, dass es auch Altparteien gibt, die eher, ne, weil sie nach den Wählerinnen schielen, auf diese Linie einschwenken, ist es natürlich auch schwierig, so ein Klima in der Gesellschaft zu erzeugen. Und das ist auch ja, ich glaube, da geht das Team auch als gutes Beispiel voran. Also als ein Team, was tut in diesem Bereich, ne, die selber auch Ausbildung gemacht haben, die ganz authentisch davon berichten können und die dann über die Projekte auch noch gute Beispiele geben, wie es auch weitergehen kann, wie man das Ganze weiterentwickeln kann, wie man Leute dafür begeistern kann, wie man das nochmal jetzt auch durch die 360-Grad-Technik nochmal auf eine andere Art und Weise in die Schulen vielleicht reintragen kann. Und das ist, glaube ich, das würde ich mir wünschen, dass die Gesellschaft insgesamt da nochmal ins Nachdenken kommt. Aber da muss man auch für sorgen, ehrlich gesagt.
Und
das,
ja, präsent sein und miteinander sprechen, würde ich jetzt mal zusammenfassen.
Klar.
Meine letzte Frage für heute. Welchen Wunsch hast du für die Zukunft?
Ich würde jetzt mal unterscheiden. Also fürs Team würde ich mir wünschen, dass die weiter so begeistert und lebendig dabei bleiben und auch Lust haben. Es geht natürlich immer auch darum, hatte ich vorhin auch schon gesagt, das Team immer wieder anzureichern, zu gucken, gibt es da Nachwuchs, ne, die da nochmal frischen Wind reinbringen, ja, und dass sie weiterhin auch Lust haben, in diesem Feld zu arbeiten. Im Moment, da spricht nichts dagegen, weil ich auch wahrnehme, dass alle sehr profitiert haben von dieser Arbeit, auch was natürlich auch in Einbürgerungsprozesse mit einfließt. Ne? Wenn ich dokumentieren kann, ich habe hier viel getan, ich habe ehrenamtlich gearbeitet, ich habe mich engagiert und ich habe das auch über einen längeren Zeitraum getan. Die kriegen, also dafür ist ja so ein Institut auch gut, ne? Man kann dann Zertifikate ausstellen, richtig so mit Unterschrift und allem drum und dran. Ne? Und da haben einige von denen, glaube ich, alle Projekte, ist jetzt das sechste Projekt, was wir anfangen, haben diese 5 Zertifikate. Und das ist natürlich auch hilfreich gewesen. Und das würde ich mir fürs Team wünschen. Ich wünsche mir auch, dass es weiterhin diese engagierten Förderer gibt, ne, die auf der Suche sind nach Projekten, die vielleicht auch, sagen wir mal, was Besonderes sind oder sich nochmal unterscheiden von anderen durch bestimmte Merkmale. Also so ist es ja, so nehme ich es beim Team auch wahr. Natürlich gibt es auch andere Gruppen, die da viel machen, aber das... Da wünsche ich mir einfach, dass die stabil auch und sorgfältig immer die Anträge prüfen, genauso kritisch uns weiter hinterfragen, wie sie es auch jetzt tun. Das ist ja auch wichtig, sodass man diese Arbeit auch noch ein bisschen weitermachen kann. Ja, und ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass das Thema duale Ausbildung auch belebt werden kann. Jetzt bin ich ja selber als Freiberufler auch kein Ausbildungsbetrieb, aber... Ich finde es schon wichtig, erlebe das auch bei meinen Söhnen, dass die eine belastbare Grundlage haben, also dass sie durch eine Ausbildung auch wirklich ein Fundament haben für das weitere Leben. Und das ist auch was, was unsere Brückenbauer, jetzt komme ich nochmal zum Anfang zurück, glaube ich, von selbst schon relativ schnell begriffen haben. Also dass sowas wie eine duale Ausbildung ein richtig gutes Fundament ist, dass das zwar eine schwierige Zeit ist, aber dass, wenn man da durch ist, dass man dann auch eigentlich ganz gut aufgestellt ist hier. Und das haben die relativ schnell begriffen und das versuchen sie immer auch zu vermitteln an diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht genau wissen, wie das eigentlich geht oder was das eigentlich bedeutet oder wo die Herausforderungen sind. Aber das ist ja im Grunde genommen die Botschaft. Ja. Und das wünsche ich mir eben auch, dass die Gesellschaft insgesamt, ne, dass wir uns auf einen guten Weg machen und dass wir auch einen Teil dazu beitragen können.
Das machen wir. Das waren noch schöne Abschlussworte. Vielen lieben Dank, dass du da warst und ja einen Rundumschlag gegeben hast. Ja. Sehr interessant, sehr toll, sehr tolles Thema.
Ja, ich bedanke mich auch. Das war eine tolle Erfahrung. Ich habe so viel geredet, ich habe aber gar nichts getrunken. Ich nehme jetzt noch einen Schluck zum Schluss.
Jetzt, ja, genau. Liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, schön, dass ihr auch diesmal eingeschaltet habt zu dem jetzigen Podcast. Schaltet auch gerne das nächste Mal ein. wenn es heißt Hör mal, Freunde von Nils.
Bis bald bei Freunde von Nils.